Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel.
Herzlich willkommen zum Wortwechsel. Heute zum Thema aus dem Migrantenstadel. Wie können Kunst und Kultur ein Zusammenleben in Vielfalt möglich machen? Wir übertragen die Sendung aus der Alten Universität in Erfurt. Und zu dieser Diskussion lädt Deutschlandfunk Kultur gemeinsam mit der Landeshauptstadt Erfurt, mit der Bertelsmann Stiftung und mit der Deutschen UNESCO-Kommission ein. Ich freue mich über ein bunt besetztes Podium und begrüße sehr herzlich Tunay Önder aus München. Sie ist Soziologin und Autorin des Blogs Das Migrantenstadel. Ersan Montag aus Berlin. Er inszeniert unter anderem am Thalia-Theater in Hamburg, am Schauspiel Frankfurt, am Maxim-Gorki-Theater in Berlin und an den Münchner Kammerspielen, und die Liste ließe sich noch verlängern. Albert Schmidt, er ist Managing Director der Deutschen Kammerphilharmonie in Bremen, und schließlich Dr. Tobias Knoblich, den Kulturdirektor der Landeshauptstadt Erfurt. Ich bin Sebastian Engelbrecht von Deutschlandfunk Kultur. Frau Önder, in bayerischen Behörden werden Kreuze aufgehängt, aber Sie schreiben aus München und nennen die Stadt das Migrantenstadel. Und das ist auch noch ein Blog aus dem Migrantenstadel, der genauso heißt. Erklären Sie uns mal diesen Blog.
Oh, das ist schwierig. Also der Blog ist für mich nicht nur ein Blog, in dem wir Texte hochladen, sondern es ist eigentlich mein Spielzimmer geworden, wenn ich das so sagen darf. Also es ist eigentlich ein digitaler Raum, in dem ich und vor allem mein Blogkollege seit etwa 7 Jahren versuchen, mit dem, was wir da schaffen, mit Texten, Bildern, Fragmenten, Dokumenten, die wir hochladen, so ein bestimmtes Bewusstsein für die postmigrantische Gesellschaft zu schaffen, um es mal kurz zu fassen.
Was heißt das?
Sie haben nicht gesagt, dass Sie solche Fragen stellen. Okay, ja, wie macht man das? Das ist eine gute Frage. Also vielleicht hilft es mal zu sagen, also es ist, wie wir dazu gekommen sind, weil die, wir haben ja beide Geisteswissenschaften studiert, Imad Mustafa, mein Blogkollege und ich. Und wir hatten natürlich dabei so den Anspruch der Gesellschaftskritik und wieso ist die Gesellschaft eigentlich so, wieso leben wir in diesem Arbeiterviertel und meine Freunde leben in anderen Vierteln, und lauter Fragen der Ungleichheit, der Teilhabe, der Mitspracherechte, der ungleichen Verteilung dieser Rechte. Und nach dem Studium, und die Idee war halt im Studium, sich natürlich ganz viel Analyseinstrumente anzueignen, um das alles vielleicht eben zu verstehen und zu ändern. Und nach dem Studium haben wir dann gemerkt, es ist ja gar nicht so einfach. Wir sind jetzt schon ausgebildet. In Heidelberg haben wir studiert, haben auch unser Diplom. Aber irgendwie kommen wir nicht rein. Also ich meine, vermutlich kommen ganz viele Menschen in bestimmte Positionen nicht rein, Redaktionen oder in Kultureinrichtungen. Aber wir wussten schon, es gibt so gewisse Barrieren. Man braucht eine gewisse Biografie, vielleicht auch Netzwerke, auch einen bestimmten Habitus. Und dann dachten wir uns so, hey, wir müssen uns selber einen Ort schaffen und selbst irgendwie was in die Welt setzen. Und dann war halt der Blog natürlich sehr naheliegend, weil wir brauchten keine Ressourcen dazu, wir mussten uns nicht so bewerben, nicht irgendwie diese ganzen Lebenslauflücken und so erklären. Nun, und genau, und dann haben wir das so gemacht und irgendwie kam das ganz gut an.
Und inzwischen sind Sie preisgekrönt, und entschuldigen Sie, dass ich Sie jetzt schon unterbreche. Herr Montag, wie machen Sie Vielfalt am Theater möglich?
Das ist ein schwieriges Thema, weil Theater und Vielfalt ist ja immer noch ein Konfliktbereich. Es gibt nicht viel Vielfalt am Theater, leider. Also in den großen, renommierten Häusern tatsächlich noch nicht so viel. Es gibt gerade eine Umbruchsphase, deswegen ich bin optimistisch, dass in den nächsten 10 Jahren da auch eine andere Realität herrschen wird. Das Maxim-Gorki-Theater ist ein Modellbeispiel und das ist eigentlich das vielfältigste Theater im deutschsprachigen Raum. Aber ansonsten, also afrodeutsche Schauspieler oder Schauspielerinnen in deutschen Theatern gibt es nicht, fast faktisch nicht, sind nicht vertreten. Wie ich das versuche, es ist ja immer schwierig, weil wenn man als Regisseur in ein Theater kommt, arbeitet man eigentlich zu 95% mit dem vorliegenden Ensemble. Das ist die Arbeitsweise. Das heißt, man kann nur auf die Personen zugreifen, die dort auch fest angestellt sind. Man kann natürlich 1, 2 Gäste mitbringen. Damit muss man umgehen. Das heißt, die Möglichkeit von Vielfalt zumindest an Personen, wie du das auch gerade beschrieben hast, dass Leute aus bestimmten anderen Kreisen auch teilhaben an künstlerischen Prozessen, ist nicht besonders leicht. wie ich das versuche, ist, also ich lege viel Wert darauf, dass beispielsweise das Frauenbild sich komplett wandelt im Theater, indem ich klassische Frauenrollen, wie zum Beispiel bei Die Räuber von Schiller, Karl und Franz mit zwei Frauen besetze. Ja, sage, das müssen nicht zwei Brüder sein, die in einen Konflikt geraten, sondern es können durchaus auch zwei Frauen sein. Oder indem ich auch schwarze Kolleginnen einfach besetze, ohne ihre Hautfarbe zu thematisieren, indem man einfach behauptet, das ist Theater, weil jeder kann eine Rolle spielen, egal welches Geschlechts oder welcher Herkunft.
Gesellschaftliche Vielfalt ist eine soziale Utopie, so habe ich in der Studie der Bertelsmann Stiftung, von der heute noch die Rede sein wird, und der UNESCO-Kommission gelernt. Sie ist immer im Werden. Gesellschaftliche Vielfalt ist ein ständiger Prozess. Und wir kommen dieser Utopie näher, wenn wir soziale Beziehungen über Identitätsgrenzen hinaus möglich machen. Wie machen Sie das, Herr Schmidt, bei der Bremer Kammerphilharmonie?
Es ist uns passiert. Wir sind 2007 umgezogen in Bremen, weil wir nach einem Probenort gesucht haben, der höchsten Standards entspricht. Sie werden das verfolgt haben, die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen ist in den letzten Jahren erheblich aufgestiegen in der Reputation, gilt heute als eines der weltweit führenden Orchester. Wir hatten in Bremen aber keine Räumlichkeiten, die entsprechende Voraussetzungen boten, um auf diesem Niveau zu arbeiten. Und dann sind wir tatsächlich auf einer langen Suche in Bremen in den Stadtteil mit den schlechtesten Sozialdaten verschlagen worden, Osterholz-Tenever, und haben dort einen Raum gefunden in einer Gesamtschule, der akustisch hervorragende Bedingungen verhieß. Und wir haben dann ein Akustikbüro beauftragt, das alles zu konkretisieren, und die haben tatsächlich dort einen Probenraum bauen können, einen Aufnahmeraum bauen können, in dem wir unter bestmöglichen Bedingungen arbeiten können. Und dann standen wir vor der Frage, wie gehen wir mit dieser Situation um? Wir können nicht als Inbegriff des bildungsbürgerlichen Kulturbegriffs in diesem Stadtteil runterplumpsen und davon ausgehen, dass alle darüber begeistert sein würden. Und darum haben wir am Anfang erstmal wahnsinnig viel gelernt. Wir haben zugehört, wir haben uns mit den Fachleuten vor Ort verständigt. Wir haben gefragt, was sind die Bedürfnisse, die die Menschen hier haben? Was sind die Fragen, die sie tatsächlich umtreiben? Und haben dann lange überlegt, was können wir dazu beitragen? Und zwar immer klar, unser Medium ist die Musik, das ist unser Instrument. Aber das ist nicht zwangsläufig das, was dazu beiträgt, diese Vielfalt herzustellen oder Menschen aus ganz unterschiedlichen Kulturen. Und wir reden im Falle dieses Stadtteils von 88 Nationen, die dort vor Ort leben. Es war ganz klar, dass Musik alleine keine Antwort ist. Und wir haben dann im Laufe unserer Suche festgestellt, es gibt einen tiefer liegenden Aspekt in unserer DNA sozusagen. Das Orchester gehört ja den Musikern. Die sind alle Eigentümer und damit auch alle unternehmerisch aktiv. Also das sind Menschen, die sehr initiativ sind und Menschen, die in hohem Maße bereit sind, Verantwortung zu nehmen. Und wir haben gedacht, das ist vielleicht das, was Menschen in einer benachteiligten sozialen Lebenssituation helfen kann, nämlich dieser Impuls zu sagen, du hast immer eine Wahl. Du magst vom Leben benachteiligt sein, du magst sozial in der schwierigen Situation sein, aber du kannst einen Unterschied machen. Wenn du in dir diese Initiativkraft findest, und diese Verantwortungsbereitschaft findest für das, was du leisten kannst, dann aufbrichst in diese neue Situation. Und das haben wir gesagt, können wir als Beispiel, als Orchester, das als Studentenbewegung angefangen hat 1980, völlig unbekannt, bis an die Weltspitze gekommen ist, können wir als Beispiel belegen, dass man mit dieser Haltung tatsächlich völlig unmöglich Scheinendes möglich machen kann. So, und mit dieser Idee sind wir da reingegangen und haben angefangen, Projekte zu initiieren, die Menschen erstmal beteiligen, die ihnen überhaupt erstmal Möglichkeiten bieten, sich mit uns und unserer Art und Weise zu leben und zu arbeiten auseinanderzusetzen, haben ein Projekt initiiert, das heißt Melodie des Lebens, wo wir Kinder und Jugendliche eingeladen haben, ihre Probleme, ihre Sehnsüchte, ihre Ängste, ihre Sorgen zu uns zu bringen, mit uns in Musik zu übersetzen, mit uns gemeinsam auf der Bühne zu präsentieren. Und darüber sind wir in Kontakt gekommen und haben dann vielleicht die wichtigste Erkenntnis sehr, sehr ernst genommen. Alle Lehrer, alle Sozialpädagogen haben uns von Anfang an gesagt, es ist völlig egal, was ihr hier macht. Ihr könnt mit den Kindern Brot backen oder Boxcamps abhalten oder Musik üben. Es wird keinen Effekt haben, wenn ihr es nicht wieder tut. Das Wichtigste für die Menschen in dieser Situation ist die Erfahrung von Verlässlichkeit. Die meisten Kinder in einem solchen Umfeld haben gebrochene Biografien. Sei es durch Gewalterfahrung, sei es durch Trennung, sei es durch Drogenmissbrauch, durch was auch immer. Und wenn ihr jetzt kommt und macht mit denen tolle Sachen und dann geht ihr wieder weg, dann ist es schlimmer als vorher. Denn das kennen sie schon. Es war vor dem Bruch auch toll. Aber sie haben aus dem Bruch für sich diese Lebenskonzeption abgeleitet, Opfer des Lebens zu sein. Und wenn man diese Konzeption überschreiben helfen will, dann kann man das nur, wenn man eine absolut verlässliche Situation schafft. Und das haben wir sehr, sehr ernst genommen, haben gesagt, wir unterschreiben einen 20-jährigen Mietvertrag und haben mittlerweile 3 Schülergenerationen komplett durch ihre Schullaufbahn begleitet und können tatsächlich feststellen, dass im Verbund mit einem Netzwerk von Lehrern, Sozialpädagogen, Polizei, allen Stakeholdern in diesem Stadtteil, Biografien sich wesentlich verändern lassen. Also es sind ganz viele, man könnte Bücher heute damit füllen, mit Beispielen von Kindern, die unter ganz, ganz schlechten Bedingungen gestartet sind, die einen beeindruckenden Lebensweg hingelegt haben. Und diese Verlässlichkeit, die ist mir extrem wichtig zu verstehen, denn das ist unspektakulär. Und das ist auch im Vergleich mit allen anderen Projekten dieser Art langweilig. Aber das ist das, was tatsächlich den Unterschied macht.
Vielen Dank für diese Einblicke. Und jetzt werfen wir den Blick von Bremen hin nach Erfurt. Herr Knoblich, welche Beispiele können Sie uns aus Erfurt nennen, wie Vielfalt möglich wird und unterstützt wird durch Kunst?
Jetzt könnte ich mir es einfach machen und könnte auf die interkulturelle Woche verweisen. Also das ist ja ein sehr schönes Format, wo unterschiedliche Akteure zusammenkommen und eben einmal im Jahr was Schönes veranstalten. Ich könnte darauf verweisen, dass wir einen griechischen Generalmusikdirektor haben, eine sizilianische Tänzerin, die das Tanztheater leitet und natürlich auch ganz andere Leute in ihr Haus zieht, auch andere Formen von Projektarbeit gestaltet. Aber so einfach will ich mir es nicht machen, weil ich muss zum einen feststellen, Erfurt ist natürlich noch kein Migrantenstadel im umfassenden Sinne des Wortes. Wir haben einfach viel zu wenig Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen. Hier leben 213.000 Menschen, etwa 16.800 davon sind sogenannte Ausländer oder Menschen mit Migrationshintergrund. Das ist wenig und viele davon sind auch schon länger da. Wir haben auch schon zu DDR-Zeiten bulgarische Musiker gehabt, die sind auch heute zum Teil noch da. Also Vielfalt ist zum einen natürlich was Ererbtes, was auch hier entstanden ist. Erfurt an der Via Regia war immer ein Ort, der den Durchzug von Ideen, von Menschen, von Gütern begünstigt hat. Auf der anderen Seite sind wir aber von den jüngeren Flüchtlingsbewegungen oder von jüngeren Migrationsbewegungen, ich will nicht sagen abgeschnitten, aber nicht so stark betroffen, wie das andere Städte sind. München, Berlin, die Großstädte. Das ist bei uns nicht der Fall. Und ich möchte auch sagen, ich wünsche mir es eigentlich, dass dort mehr passiert auf diesem Gebiet. Denn wir können ja auch die wenigen, die wir haben, jetzt auch nicht überbespielen mit den Möglichkeiten. Also überpflegen, übereinbinden. Also es gibt tolle Projekte. Wir haben das Projekt Interkulturelle Gärten. Wir haben den Erinnerungsort Topf und Söhne, die Ofenbauer von Auschwitz, die sich sehr, sehr rührend und auch nachhaltig um syrische Flüchtlinge kümmern, auch um Nachzug gekümmert haben und natürlich ihr Vermittlungsprogramm, den Zivilisationsbruch, zum Ansatz nehmen, um zu zeigen, dass wir aus der Vergangenheit natürlich gelernt haben. Das klingt jetzt ein bisschen plump, aber dass wir zuwachsoffen sind, dass wir eben Vorurteile abbauen und dass wir unmittelbar den Schulterschluss suchen und eben nicht uns darauf reduzieren, dort NS-Geschichte nur zu vermitteln und Tafeln aufzustellen und zu warten, dass Menschen kommen, sondern eben, wie es auch beschrieben worden ist von den Vorrednern, dass wir rausgehen in die Gesellschaft und versuchen, dort Anschluss zu finden. Wir haben jetzt kein großes Kulturprojekt in unseren Einrichtungen, haben auch dort natürlich noch nicht diese Durchmischung, wie neue Förderprogramme das nahelegen, 360 Grad der Kulturstiftung des Bundes zum Beispiel. Und da komme ich an diesen Punkt. Das ist jetzt die kommunale Perspektive, die ist immer ein bisschen unangenehm an der Stelle, dass ich sagen muss, uns fehlen eben oft, und das ist ja auch in der Studie deutlich geworden, oft die Ressourcen, einfach so flexibel auch zu reagieren und eben einen schwerfälligen Apparat an Angestellten neu zu durchmischen, auf neue Bedingungen zu reagieren. Aber ich glaube, in den Möglichkeiten und im Rahmen dessen, was uns möglich ist, gibt es kulturelle Vielfalt in dieser Stadt und wir versuchen sie auch nach Kräften zu fördern.
Anlass für unser Thema heute im Wortwechsel ist die Veröffentlichung einer Studie, sie wurde schon genannt, der Bertelsmann Stiftung und der Deutschen UNESCO-Kommission mit dem Titel Kunst in der Einwanderungsgesellschaft, Beiträge der Künste für das Zusammenleben in Vielfalt. Und darin werden neben dem Migrantenstadel und dem Zukunftslabor der Bremer Kammerphilharmonie 10 weitere Fallbeispiele vorgestellt für Kultur, die gesellschaftliche Vielfalt unterstützt. Wie ist das zum Beispiel in Bremen? Wie viele Migranten sind da in der Bremer Kammerphilharmonie vertreten?
In der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen haben wir sicher 8 Nationalitäten. Wir haben aber im Stadtteil, wie gesagt, 88. Und wir haben uns entschlossen, jedes Jahr eine dieser Nationalitäten in den Fokus unserer Aktivitäten zu stellen. Weil wir der Meinung sind, es eine Integration setzt immer ein Verstehen voraus, setzt immer voraus, dass man irgendwie eine Idee davon bekommt, was die Nationalität ausmacht. Wie bewegen sich die Menschen dort, was essen die, wie kleiden die sich, was ist die Politik, die Geschichte. Und das haben wir das Glück in dieser Schule, in der Gesamtschule Ost, mit der wir zusammenarbeiten, die übrigens gerade den zweiten Preis bei der Verleihung des Deutschen Schulpreises gewonnen hat, vorgestern. Mit dieser Schule können wir das in den Schulbetrieb im Alltag einflechten. Das heißt, die Lehrer sind in den verschiedenen Fächern bereit und in der Lage, all diese Facetten, über die ich eben sprach, über eine bestimmte Nationalität aufzuarbeiten und die Kinder damit zu befassen. Und wir tragen das raus in diesen Stadtteil, indem wir uns Paten suchen, die für bestimmte Themen in einer solchen Stadtteiloper, wie wir das nennen, was wir so alle zwei Jahre machen, zur Verfügung stehen und dann den Kindern Rede und Antwort stehen, was es damit auf sich hat, sodass wir den ganzen Stadtteil involvieren. Im letzten Fall waren es die USA gewesen, was eine ganz merkwürdige Aktualität bekommen hatte durch die Wahlen dort, wodurch das plötzlich ein ganz sehr viel spannenderes Land wurde in Sachen Migration. Und wir haben uns dann alle ein ganzes Jahr lang damit beschäftigt und das mündet dann in so eine Aufführung, die auch alle erleben können. Und diese
Herr Schmidt, jetzt gehen wir doch mal aber zurück in die Kammerphilharmonie selber, die Deutsche Kammerphilharmonie. Da sind es ja doch nicht 88. Also da ist doch sozusagen die elitäre Hochkultur nach wie vor eine deutsche Angelegenheit.
Na, in unserem Fall ist das nicht so. Wie gesagt, wir haben 8 Nationalitäten. Wir haben sicher ein Viertel unserer Musiker, die nicht Bio-Deutsche sind, sagt man heute, ne? So ein merkwürdiges Wort. Also die in irgendeiner Weise einen Migrationshintergrund haben und auch aus anderen Kulturen kommen. Das hat aber damit zu tun, dass wir, wie gesagt, unternehmerisch aufgestellt sind, dass die Musiker die Eigentümer sind. Ich kenne die Situation sehr gut. Hier, Herr Montag hat das eben anklingen lassen, wie das an den deutschen Theatern aussieht, auch wie es in der Regel bei den deutschen Orchestern aussieht. Da ist viel zu tun, weil normalerweise in der Ausbildung ganz viel Wert darauf gelegt wird, das Instrument zu erlernen, dann schafft man es plötzlich, eine Orchesterstelle zu haben und damit ist der Entwicklungsweg eigentlich beendet. Ab da kann man sich noch weiterentwickeln, muss man aber nicht mehr. Und das, was eigentlich das heutige Leben ausmacht, so wie wir es kennen und verstehen, nämlich als Prozess, das ist in dieser Konstruktion gar nicht angelegt. Und da muss man eigentlich in die Ausbildung rein, meines Erachtens. Also man muss sehr viel früher ansetzen und muss die Köpfe anders öffnen dafür, dass es eben nicht mehr in diesem Korridor alles stattfindet, sondern dass von vornherein ein Interesse da ist, eine Lebendigkeit da ist, ein über den Tellerrand hinausblicken wollen angelegt wird und auch eine Neugier auf das jeweils andere. Und dann, glaube ich, wenn wir in ein, zwei Generationen da auch eine ganz andere Situation haben.
Ja, Herr Montag, jetzt gehen wir wieder zurück an die deutschen Theater. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ist das ein elitäres Projekt der Mehrheitsgesellschaft?
Theater ist auf jeden Fall, also elitär, ich mag dieses Wort nicht, aber Theater ist auf jeden Fall eine exklusive Angelegenheit. Das heißt, allein durch die, Theater ist ja kein Massenmedium. In den großen Theatergebäuden können vielleicht 900 Personen drin sitzen. Das heißt, der Zugang ist schwierig, die Tickets sind sehr teuer. Und auch die Codes, die da angewendet werden, die kulturellen Codes oder das bürgerliche Wissen, das ist nicht zugänglich für jeden. Das heißt, man muss per se einem bestimmten Kulturkreis angehören oder einem bestimmten Wissenskodex beherrschen, um da überhaupt teilzuhaben an dem, was da passiert. Wenn dort irgendwie beispielsweise ein Stück von Sophokles aufgeführt wird, Antigone, und das dann durch das Regietheater so verfremdet wird, dann muss man dieses Wissen voraussetzen. Und wenn man nicht aus einem bestimmten bürgerlichen akademischen Haushalt kommt, hat man dieses Wissen nicht, deswegen kann man auch nicht teilhaben. Insofern, ja, es ist eine elitäre Angelegenheit. Und Vielfalt ist ja nicht nur jetzt eine kulturelle Vielfalt, also Kultur im Sinne von, jetzt haben wir auch Türken und jetzt haben wir Flüchtlinge, jetzt haben wir da noch Belgier und dann haben wir noch, so eine Kultur ist ja auch eine, also die Vielfalt, Kultur ist ja auch zum Beispiel, YouTube gehört ja auch zur Kultur mittlerweile. Das heißt, man muss diesen starren Kulturbegriff sowieso aufbrechen und viel mehr Einzug gewähren in auch das sogenannte Hochkulturelle. Das heißt, wenn die Theater, die müssen sich sowieso transformieren, weil das Bürgerliche, wie wir es kennen, ist im Aussterben, weil eine komplett neue bürgerliche Mitte sich jetzt in den nächsten 30 Jahren etablieren wird, die diverser ist, die einfach ein anderes Wissen haben wird, was auch schön ist. Und das muss in den Theatern auch natürlich Einzug finden. Aber natürlich mit den Akteuren, die auch aus diesen bestimmten Gruppierungen kommen. Dazu gehören auch queere Feministinnen, vor allem viel mehr Frauen in auch besseren Repräsentationen. Also viel mehr aus der Einwanderungsgesellschaft, Vertreter, aus der Gastarbeitergeneration.
Gelingt Ihnen denn das, also die Einwanderer auch in Ihre Inszenierungen zu ziehen?
Das ist erstmal nicht in meiner Kontrolle, weil ich als Regisseur bin natürlich erstmal ein Egoist und beschäftige mich mit dem Werk und mache ein Theaterstück und dann hat das Theater seine bestimmten Mechanismen, wie diese Leute dorthin kommen. Ja, ich bin jetzt nicht jemand, der dann Marketing macht und etc. Das kann ich ja auch nicht machen. Das müssen die Theater schon selbst tun. Aber beispielsweise das Maxim-Gorki-Theater in Berlin hat die Stellen der Theaterpädagoginnen 400% aufgestockt. Das heißt, das Theater ist vor Ort in den Schulen viel mehr aktiv und versucht, die Schüler an das Theater zu binden und dadurch eigentlich eine neue Generation von Theaterzuschauern heranzuziehen. Und die ist dann auf Dauer, das ist natürlich ein Projekt, das ist ein Prozess, das geht ja nicht von heute auf morgen, an das Theater zu binden und auch die Geschichten dieser Schüler und Schülerinnen an dem Theater zu verankern. Und das gelingt, aber da versperren sich noch viele Institutionen, weil sie das nicht als ihre Priorität ansehen. Und da muss man den Theatern auch so ein bisschen auf die Finger schauen und sagen, ihr müsst das tun. Auch wenn man über Frauenquoten spricht beispielsweise. Es gibt halt leider über knapp 22%, ich habe die richtige Zahl gerade nicht im Kopf, Frauen in Leitungsfiguren am Theater. Und das ist nicht repräsentativ für die Situation der Gesellschaft. Und wenn dann es heißt, ja, aber es gäbe keine guten, begabten Regisseurinnen, dann muss man sagen, ja, die gibt's nicht, weil sie auch nicht die Möglichkeit hatten, sich in diesen Qualitätsebenen breit zu machen. Und deswegen muss man jetzt einfach konsequent da einfach eine Struktur herstellen und sagen, wir müssen gezielt diese Position zur Verfügung stellen, damit sich auch bestimmte Gruppierungen an diesen Bereichen beteiligen können. Ja.
Auf die Strukturen wollen wir gen Ende nochmal zu sprechen kommen. Frau Önder, ich würde doch gern aus Ihrem Leben nochmal erfahren, ein Mensch mit dem berühmten Migrationshintergrund wie Sie, wie leicht oder schwer hat der es, hat die es in den Kulturbetrieb in Deutschland hineinkommen?
Also ich denke, der Erste hat das ja eigentlich ganz gut beschrieben. Es ist einfach wahnsinnig schwer, gerade in bestimmte Bereiche, hochkulturelle Räume. Es ist, braucht man bestimmt einen Wissenskodex, einen Habitus, sage ich immer. Aber ich denke, was Sie gesagt haben, das mit der Nachhaltigkeit, das habe ich bei mir selbst jetzt zum Beispiel erfahren, weil die Kammerspiele ein Stadtprojekt gemacht haben, und zwar unter Birnbauer, unter der Intendanz, und es ging über mehrere Jahre lang, und ich bin leider Gottes erst bei dem letzten Stadtprojekt dazu geraten. Und über solche Projekte, die tatsächlich auch darauf angelegt sind, sich in die Stadtgesellschaft zu öffnen, finde ich tatsächlich, also es sind schon so Sprungbretter und ja, Nadelöhre vielleicht auch, und schaffen schon Zugänge. Das funktioniert dann schon, aber es ist halt, wenn es nicht nachhaltig ist, und es war in dem Fall zum Beispiel auch nicht nachhaltig, also es geht jetzt nicht weiter, ist danach der Unmut wahnsinnig groß. Und in München haben wir das sehr deutlich erlebt, weil diese Projekte dann abgebrochen sind und die ganzen Menschen, die in diesen Projekten wirklich sich vernetzt haben und gedacht haben, toll, jetzt geht's endlich los, stand dann am Schluss da. Und was dann in solchen Momenten dann auch besonders hart ist, ist, wenn man dann selbst sozusagen nur noch als Migrant adressiert wird und im Rahmen von interkulturellen Projekten dann nur noch adressiert wird und hineingebeten wird, denkt man sich so, ja, aber sorry, ich will auch irgendwie in dem normalen Bereich mit drin sein oder etwas machen. Und ja, und jetzt ist ja auch gerade in den Theaterhäusern ist ja die Diskussion derzeit so groß, dass das Abo-Publikum natürlich ausstirbt, und man versucht eben, indem man theaterpädagogische Projekte mehr finanziert, neues Publikum anzuziehen. Aber auch das ist eben so seltsam, weil das eben so wahnsinnig nur auf Kultur, wir brauchen jetzt neue Kulturnutzer für unsere Institutionen. Und ich denke mir halt so, ja gut, aber wir sind doch auch Kulturproduzenten, und als solche will ich mich auch verstanden wissen und nicht nur als Nutzerin, sondern ich will eben selbst gerne Projekte etablieren, und deswegen auch dieser Perspektivwechsel. Ich versuche sozusagen ja auch mit dem Migrantenstadel so ein bisschen, oder wir versuchen so einen Perspektivwechsel einzuleiten, indem wir sagen, ja, wir sind ein Migrantenstadel, alle Bio-Deutschen sind herzlich eingeladen, sich zu integrieren. Wir haben verschiedene Sprechwelten der Gastarbeiter, wir sammeln die. In München wird sowas auch gefördert, Gott sei Dank. Also zum Beispiel haben wir ein Wörtereintopf, ein Projekt eingereicht, wo wir wirklich ein Archiv schaffen wollen von neuen Worten und Wortneuschöpfungen der verschiedenen Gastarbeiter-Communities. Und solche Dinge sind, finde ich, wichtig zu fördern. Und so kommt man dann auch rein. Und so produziert man selbst auch. Und damit, glaube ich, das sind auch so Vorbildfunktionen, kommen dann halt auch andere. Also wenn ich weiß, gut, ein Ersan macht da was, dann denke ich mir, oh, das ist ja interessant, das schaue ich mir jetzt an oder so. Und
Herr Knoblich, Sie wollten direkt dazu noch was sagen.
Was mir jetzt durch den Kopf geht, wir haben jetzt auch viel über die Schwerfälligkeit von Institutionen gehört. Die ist ja ein soziologischer Fakt. Also das dauert lange, bis eine Institution lernt, bis sie sich auf sich verändernde Rahmenbedingungen einstellt. Aber ich glaube, wir haben auch eine Schwerfälligkeit in der deutschen Gesellschaft, einen langen Lernprozess hinter uns, mit Differenz umzugehen und sie als produktiv zu begreifen, sie zuzulassen und sie auch als einen Veränderungsimpuls an uns selber zu begreifen. Das Stichwort Gastarbeiter ist schon gekommen. Da ist lange die bundesdeutsche Gesellschaft davon ausgegangen, dass sich das irgendwie mit der Zeit löst und dass die Menschen zurückgehen. Es gab keine Lernbereitschaft oder einen Veränderungsdruck für einen selbst. Mit der deutschen Wiedervereinigung, die will ich nun doch mal ansprechen, weil wir sind ja hier in Ostdeutschland und es schmerzt mich immer, wenn ich dann diese negativen Schlagzeilen höre. Ich will das auch gar nicht verteidigen, auch nichts schönreden. Aber ich denke, auch im Einigungsvertrag steckte noch diese Illusion drin, dass es sozusagen diese im Kern ungeteilte Kulturnation gibt und dass ein Heilungsprozess einsetzt und dass wir jetzt dieses eine deutsche Volk werden und dass alle Differenzen verschwinden. Das heißt, die Ostdeutschen haben natürlich auch einen Lernprozess gemacht, einen großen Assimilierungsdruck, einen großen Anpassungsdruck erlebt, viele Elitewechsel, viele Menschen haben sozusagen einflussreiche Funktionen auch verloren und wir kennen das ja von den Führungspositionen, die mehrheitlich mit Westdeutschen besetzt sind. Also ist das, ich sag mal, auch eine Art Migration im eigenen Land. Das klingt jetzt ein bisschen zynisch, aber eigentlich hat das Ostdeutsche, die ostdeutsche Bevölkerung ohne sein Land zu verlassen, wobei vorher ja schon viele weggegangen waren, auch einen fundamentalen Wechsel seines Rahmens erlebt und reagiert jetzt natürlich ungleich schwerfälliger, auf das sich die westdeutsche Gesellschaft in ihrer eigenen Schwerfälligkeit lange, lange vorbereiten konnte und das jetzt auch so gut funktioniert an vielen Stellen. Aber man muss eben diese doppelte Transformation dann auch sehen, die diese Gesellschaft hier auch ein Stück weit entwurzelt hat. Und da ist es jetzt natürlich schwer, die Leute zu öffnen und zu sagen, jetzt freut euch mal, jetzt kommen noch viele andere und jetzt öffnen wir mal die Personalstellen und besetzen jetzt Stellen mit Menschen an, nicht mit Bio-Deutschen, wie Sie so schön gesagt haben, Herr Schmidt. Und dann sagen manche natürlich, ja Moment, wo ist denn eigentlich mein Integrationsprogramm geblieben bisher? Das ist der bittere Beigeschmack, der immer das mir auch wehtut, wenn ich das so höre. Und die Formen, in denen das ausgetragen wird, schmecken mir erst recht nicht. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, um diese Ungleichzeitigkeit Ost-West auch nochmal mit reinzubringen und nicht immer nur zu beklagen, dass die Ostdeutschen das irgendwie nicht hinkriegen, sondern eben auch mitzudenken, es ist ein besonderer gesellschaftlicher Rahmen, der hier vorherrscht.
Sie hören den Wortwechsel im Deutschlandfunk Kultur. Heute zum Thema, wie können Kunst und Kultur ein Zusammenleben in Vielfalt möglich machen? Mit der Autorin Tunay Önder, dem Regisseur Ersan Montag, dem Orchestermanager Albert Schmidt und dem Erfurter Kulturdirektor Dr. Tobias Knoblich. Das beste Beispiel für Bereicherung durch Vielfalt, das sind für mich immer wieder die Comedian Harmonists, zu denen ja Juden wie auch Nichtjuden gehörten und an deren Musik ist ja wirklich zu spüren, wie die Vielfalt einen Reichtum schafft. Das ist eine Geschichte von vor 1933. Ich würde gern mit Ihnen noch mal ganz kurz in die Vergangenheit blicken und Sie haben das eben schon getan, Herr Knoblich. Welche Beispiele für gelungene Bereicherung durch Vielfalt, durch die Kunst können wir denn nennen?
Es gibt ein Beispiel natürlich und Sie haben es ja selber, Sie haben auf das Dritte Reich angesprochen oder angespielt. Jorge Semprún fällt mir immer ein, wie er deutsche Literatur, deutsche Gedichte gelesen hat. Hier in unserer Nähe im Konzentrationslager Buchenwald, ihm war die deutsche Kultur ganz, ganz nah als Spanier. Er hat hervorragend Deutsch gesprochen. Und diese Annäherung an dieses integrative Moment, das in der Kunst drinsteckt, das ja Themen verhandelt, die übernational und ja ethnisch nicht immer zuzuordnen sind, das hat es ihm erlaubt, nach dem Krieg dann sich auch auszusöhnen und der Deutsch zu unterscheiden zwischen der deutschen Kunst, den Menschen in diesem Land und dem, was dieses Regime ihnen angetan hatte. Also diese Nähe zur Kunst hat natürlich eine heilende Wirkung auch.
Fällt Ihnen noch mehr ein für die Zeit nach 1945 oder müssen wir da Roberto Blanco und Costa Cordalis bemühen? Oder ich frage tatsächlich, denn das ist ja interessant, umso verdienstvoller ist es, dass diese Studie jetzt Beispiele nennt, wo es gelingt, dass Kunst der gesellschaftlichen Vielfalt aufhilft.
Naja, mir fallen Autorinnen ein, also Emine Sevgi Özdamar zum Beispiel ist jetzt für mich, sie ist ja auch mit der Gastarbeiter Riege nach Deutschland gekommen und hat sehr schöne Bücher geschrieben. Oder Feridun Saimoğlu ist jetzt ja die, also er ist ein bisschen jünger. Ich glaube auch Sevgi Emine Özdamar war auch für ihn Vorbild. Aber so, also ja, Autorinnen fallen mir ein bei Filmemachern. Mein Gott, wer immer genannt wird, ist natürlich Fatih Akın, unser Quotentürke. Ja, ich bin auch überfragt, also.
Gibt es Beispiele für gescheiterte Versuche, wo es nicht funktioniert hat?
Die deutsche Nationalhymne, ne? Das war zur Wendezeit das beste Beispiel. Zumindest viele Intellektuelle haben sich daran abgearbeitet. Dann sollte sozusagen dieses patriotische Deutschlandlied plötzlich für alle da sein und so eine integrierende Wirkung entfalten. Und schon am Tag der Einheit, ich war damals am Fernseher, da war ich 17 Jahre alt, habe ich gemerkt, hier stimmt was nicht. Singen nicht alle mit, manche machen lange Gesichter und fühlten sich so ein bisschen fremd und viele haben ja dann immer noch gehofft, vielleicht Brechts Kinderhymne, ne, wird dann oder irgendein anderer Text wird eine Grundlage vielleicht bilden, dass man wirklich was Gemeinsames entwickelt. Ich glaube, da war es ein bisschen bemüht, da hat man gedacht, man kann wirklich einfach anknüpfen und alle machen mit, ist für mich ein fundamentales Missverständnis und ein Beispiel für nicht gelungene Integration, zumindest auf dieser symbolischen Ebene.
Alles, was in der Studie gesagt wird, ist richtig und schön und ich bin geneigt dazu, alles zu unterschreiben, auch als kritischer Journalist. Aber an einer Stelle habe ich doch ein Problem. Ich habe den Eindruck, dass die Kunst hier instrumentalisiert wird. Nicht unbedingt politisch, aber doch für ein gesellschaftliches Ziel instrumentalisiert. Oder wie sehen Sie das am Montag vielleicht? Haben Sie eine Meinung?
Naja, also das, was die Gesellschaft verpasst, müssen wir jetzt ausbaden, wir Kultur- und Kunstschaffende, weil die Gesellschaft das anscheinend nicht mit anderen Instrumenten oder mit anderen Institutionen schafft, diesen, nennen wir es, Integrationsprozess zu meistern. Natürlich würden wir uns alle jetzt gerne mit Liebe beschäftigen auf der Bühne oder mit Machtstrukturen oder mit verschiedenen, oder mit Philosophie, ja, aber dafür gibt es gar keine Zeit, weil die Konflikte so scharf sind und sie werden, oder diese Konflikte werden nicht effektiv auch durch die Politik behoben oder einen Dialog geführt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Tunay.
Also ich finde jetzt zum Beispiel, was den Blog angeht, ich habe den ja nicht, oder wir betreiben den ja nicht als Integrationsprojekt jetzt erstmal, sondern so für uns eher so eben als Spielzimmer, wo man sich selbst emanzipiert, sich etwas aneignet, versucht, Geschichte von unten zu schreiben. Wenn das jetzt sozusagen von einer UNESCO-Kommission als Fallbeispiel, als gutes Fallbeispiel mit reingenommen wird, dann ist das so und es ist ja auch sehr schön und ich würde da nur unterscheiden, weil ich fühle mich jetzt in keinster Weise instrumentalisiert. Es wird gewürdigt, hey, das hilft irgendwie verschiedensten Gruppen in der Gesellschaft etwas zu verstehen, dass sich etwas ändert in der Gesellschaft und das ist gut. Ich fühle mich da jetzt ehrlich gesagt gar nicht instrumentalisiert und ich finde ehrlich gesagt, weil mir gesellschaftliche Fragen eben auch wichtig sind, finde ich, sind ja Künstler, also die Künstler oder die Kunst, die mich interessiert, sei es Literatur oder Musik, gerade wenn sie politisch aktuelle, also oder politische Themen generell sich mit ihnen befasst, dann interessieren die mich. Und das gerade Migration, die Gesellschaft, dieses nationalstaatliche Denken, also wir kennen das ja auch aus der Türkei, es ist halt der Wahnsinn. Und sich damit auseinanderzusetzen, ist, finde ich, einfach liegt einfach auf der Hand, egal ob ich einen Migrationshintergrund habe oder nicht. Ich würde das, glaube ich, in jeder Gesellschaft machen.
Am Montag?
Was ich auch noch sagen wollte, also Kultur im Kontext der Sprache ist ja in der Lage, Inhalt zu vermitteln. Am Theater müssen wir auch natürlich über Missstände sprechen, das ist die Aufgabe von Theater. Aber beispielsweise Musik ist ja erstmal kein Inhalt, sondern Musik ist eine andere Form der Kommunikation. Natürlich kann ich jetzt iranische Musikkontext mit westlichen Klängen vermischen und dadurch eine Art Dialogkonsens stiften, aber das ist ja erstmal nicht die primäre Aufgabe von der Musik, sondern die hat ja ich nenne sie die höhere Form von ästhetischer Schönheit. Und das meinte ich vorhin nur mit, Orchester sich dann diese Aufgaben anzunehmen, dann ist das eigentlich nicht ihre primäre Aufgabe, sondern Beethovens dritte Symphonie ist erstmal nur ein musikalisches Werk und hat keinen Inhalt, der transportiert wird, den wir in Form von Sprache oder als Gesellschaftskritik deuten könnten. Das ist gar nicht möglich.
Ich würde da gerne einen anderen Aspekt reinbringen. Also ich kenne natürlich diese Angst vor der Instrumentalisierung und ich finde, die Angst ist im Elfenbeinturm zu Hause. Da kommt das her, wenn man lange abgeschlossen war von Gesellschaft, wenn man sich sozusagen abgeschlossen sozialisiert hat, dann ist einem ein Stück Selbstvertrauen verloren gegangen. Und ich werde auch oft gefragt, was hat denn das für Effekte, wenn ihr da im Stadtteil seid, auf das Orchester? Macht ihr nur was Tolles für die Kinder, profitieren die davon oder profitiert ihr auch davon? Und da ist der Punkt, wo für mich immer Beethoven ins Spiel kommt, weil ich immer sage, Ludwig van Beethoven hatte eine Biografie, das ist das Paradebeispiel für soziale Benachteiligung. Der hatte einen Vater, der war Alkoholiker, der hat ihn regelmäßig verprügelt. Die Mutter ist gestorben, da war er noch nicht volljährig, aber er musste sich um seine Geschwister kümmern. Er ist am Schluss als Komponist ertaubt. Da sind natürlich alle Schicksalsschläge drin, die man sich so vorstellen kann. Und alle Emotionen, die damit zusammenhängen, seien es die Sehnsüchte nach einem anderen Leben, nach einer besseren Welt, die Hoffnung, sei es die Frustration, die Wut, die Angst, das ist doch alles drin in Beethoven 3.
Ja, aber das ich verstehe schon, aber wenn ich in die Berliner Philharmonie gehe, dann möchte ich ja nicht den verprügelten Beethoven sehen, sondern ich möchte eine dritte Symphonie hören.
Ja, aber ich möchte doch die Emotionen, die da drin sind, in der maximalen Intensität erleben. Ich möchte doch mitgerissen werden, möchte doch, dass mir das unter die Haut geht. Ja, und ich bin jetzt da, wo ich sage, derjenige, der das ausübt, kann das nur so ausüben, dass es mir unter die Haut geht, wenn er spürt, was da los ist. Und das fällt ihm natürlich leichter, wenn er mit der Realität in Kontakt ist, als wenn er im Elfenbeinturm wohlbehütet, Bildungsbürgertum, über Jahre davon ferngehalten worden ist. Und darum denke ich, diese Angst vor der Instrumentalisierung hat da ihren Ort. Instrumentalisieren muss man sich lassen. Und in dem Moment, wo man selbstbewusst ist, passiert einem das nicht. Wenn ich selbstbewusst in Beziehung trete, habe ich ein sehr feines Gespür dafür, wann die Grenze überschritten wird. Und dann sage ich nein. Aber bis dahin kann ich wahnsinnig viel gestalten.
Herr Knoblich, aber ich finde die Frage richtig. Aber ich finde die Frage richtig, weil wir eben oft genug in unserer Geschichte die Künste missbraucht haben und für irgendwelche Heilsversprechen instrumentalisiert. Und ich glaube, es wird dann komisch, wenn man anfängt, irgendeinen Beipackzettel auszurollen und für jede Institution dann nahelegt, fünfmal täglich singen mit Migranten oder einmal im Monat den geprügelten Beethoven sich vor Augen führen und daraus lernen. Und dann kommen die Experten und mit ihren Evaluationsbögen, dann muss man ankreuzen und so weiter und dann wird's quantifiziert, dann wird's putzig. Aber ich denke auch, es ist eine Befreiung, weil die Kunst eben aufgrund dieser Geschichte, dass sie so oft instrumentalisiert war im Dritten Reich, genauso wie zum Teil in der DDR ja auch, dass man sie zu lange in diesem Elfenbeinturm gehalten hat und die alte Bundesrepublik hat ja nun sehr, sehr viel dafür gekämpft, dass eben an der Basis der Gesellschaft sich was entfaltet, dass sein Zweck nicht in sich selbst nur trägt, sondern in die Gesellschaft unmittelbar hineinwirkt. Insofern ist es eine gute Tradition.
Es geht bei unserem Thema um nichts Geringeres als um einen Paradigmenwechsel in der Kultur und in der Kulturpolitik. Es ist ein großes Thema, ein Thema, das vielleicht unterschätzt wird. Nicht die Mehrheitsgesellschaft, sondern die Vielfalt soll der Standard werden. Und das soll auch für Museen, für Theater, für Literaturhäuser gelten und das ist eben keineswegs selbstverständlich heute. Aber ist das das richtige Wort? Muss Vielfalt in der Kunst und in den Institutionen der Kultur jetzt der neue Standard werden? Können wir uns darauf einigen?
Ja, weil die Kultur ist vielfältig und dazu gehört, wie gesagt, ein Orchester hat ein bestimmtes Repertoire an Instrumenten. Aber es gibt noch viel mehr Instrumente. Und das Saxophon gibt es ja nicht seit jeher. Das Orchester hat sich ja historisch entwickelt und dann bestimmte Instrumente haben Einzug gefunden. Es gibt jetzt aber auch zum Beispiel das türkische Instrument Ney. Man könnte das ja auch in ein Orchester reinlassen und so entsteht Vielfalt. Und da geht es nicht darum, dass das Orchester dort das auch verbalisiert, sondern da geht es darum, dass man bestimmte Instrumente, die auch in bestimmten Rahmen kommen, auch Zugang gewährt in einen Hochkulturkontext. Und das ist dann Vielfalt, das ist kulturelle Vielfalt.
Ich habe einen Einwand. Also im Grunde ist es nicht mehr die Mehrheitsgesellschaft, sondern es ist nicht mehr die Minderheit. Weil bisher war ja Kultur in ihren großen Institutionen, in ihrem Repertoire eigentlich sich wendend an eine Minderheit, die Oper zum Beispiel betrachtet hat oder die mit dem Repertoire klarkam oder einen klassischen Kanon gelesen hat. Kultur war nie für die gesellschaftliche Mehrheit vorhanden. Es wäre schon viel gewonnen, wenn wir das sagen könnten, die Mehrheitsgesellschaft und jetzt wollen wir das noch weiter öffnen. Das wäre der eine Einwand und der zweite wäre, Vielfalt zu pauschal zu nehmen. Was ist dann damit gemeint? Also sind es die Ausdrucksmöglichkeiten, sind es die Kunstformen oder sind es die Akteure, mit denen wir uns auseinandersetzen wollen, die Orte, an denen wir Kultur erleben wollen? Ich glaube, da muss man den Vielfaltbegriff noch ein bisschen auseinandernehmen. Aber mit dieser Mehrheitsgesellschaft, die ist die Kulisse sozusagen, der Rahmen. Aber Kultur selber ist bisher leider, muss man sagen, und wir haben ja immer dagegen angekämpft, dass Kultur ein Thema, Kultur für alle zum Beispiel, für alle Menschen wird. Das war noch nie realisiert.
Na, heute Abend geht es ja um die Vielfalt der Einwanderungsgesellschaft, die sichtbar werden soll. Aber ich halte es schon möglicherweise für problematisch, dass das jetzt zum Standard werden soll. Also brauchen wir zum Beispiel eine Einwandererquote in den Kulturinstitutionen? Wollen wir es so weit treiben?
Herr Schmidt?
Ich bin immer sehr gegen Quoten. Ich bin auch sehr dagegen, solche Label aufzugeben, zu sagen, ihr seid jetzt bitte alle vielfältig. Ich bin sehr dafür, die Offenheit zu stärken, das Selbstbewusstsein zu stärken, die Neugier zu stärken, das Toleranzvermögen zu stärken. Also all diese Aspekte, die Software, von der ich eben sprach, die werden ohnehin dafür sorgen, dass man neugierig ist auf das andere, dass man sich damit auseinandersetzen möchte, dass einem das eigene auch nicht reicht. Auf der anderen Seite, ich möchte mir Leben ohne Bach und Beethoven und Mozart nicht vorstellen müssen. Und ich möchte auch, dass die Orchester die Zeit haben und die Konzentration finden, ihr Kernrepertoire so zu spezialisieren und so zu durchdringen, dass sie es immer wieder neu und immer wieder lebendig spielen können. Nur die Auseinandersetzung mit dem anderen, mit der Vielfalt, mit dem Fremden, befruchtet letztlich diese Kernaufgabe und diese Kernkompetenz. Und von daher geht es lediglich letztlich im Ende darum, dass man diese Offenheit stärkt, dass man diese Bereitschaft unterstützt, den Mut bildet, um sich mit allen Facetten des Lebens zu beschäftigen.
Ich will kurz nur ergänzen, es geht ja auch zum Beispiel, wenn ich eben auf die Theaterhäuser gucke, die sind ja sehr international. Also wir haben ja da wirklich alles an Holländern, Belgiern, Niederländern, auch Japaner schauen ab und zu mal vorbei. Das ist ja auch gar nicht das Problem gewesen, zum Beispiel in München, also weil ich darauf jetzt immer blicke, sondern es ist tatsächlich mehr auch eine Klassenfrage einfach. Also international sind ja die Häuser, aber bestimmte Menschen, also eine bestimmte Klasse kommt da nicht rein. Und wie Sie es auch gesagt haben, also die sind da nie reingekommen. Und jetzt, wieso sollten jetzt aus migrantischen Kreisen jetzt die Gastarbeiter jetzt auf einmal da reinkommen? Das können wir nicht stemmen, glaube ich.
Es bleiben schlichtweg Schranken. Und es gibt ja auch so eine Schwerfälligkeit, die auch heilsam ist. Also ein Museum zum Beispiel in seinen Beständen kann sich nicht entwickeln, wenn ich es alle ein paar Jahre sozusagen radikal neu denke. Ich muss bestimmte Bestände mitnehmen. Ich muss bestimmte Verhaltensweisen auch mitnehmen und kann nicht alles sozusagen radikal öffnen. Das ist halt die Schwierigkeit. Also Zugänge schaffen, aber zugleich eben auch die Schwerfälligkeit von Tradition bewahren und auch zulassen.
Also diese Studie von UNESCO, Deutscher UNESCO-Kommission und Bertelsmann-Stiftung ist in gewisser Weise gut deutsch, als sie fordert, wir müssen das, was wir jetzt als wahr erkannt haben, wir brauchen Vielfalt in der Kunst, das müssen wir jetzt regeln und verstetigen und standardisieren. Ist das etwas, was der Kunst entspricht? Können wir das der Kunst verordnen?
Ich lese die Studie weniger so, als dass es um Standardisierung geht, als vielmehr, es ist erstmal eine Bestandsaufnahme, es ist eine Fokussierung, es wird alles mal konzentriert vorgestellt, was es schon an Möglichkeiten gibt. Und dann passiert was ganz Wichtiges, dann sagt man nämlich auch, das muss auch gefördert werden. Und das muss auch nachhaltig gefördert werden. Und da bin ich absolut dabei, denn das ist die Erfahrung, die wir dort machen. Wir machen diese Arbeit jetzt seit 2007 und stellen fest, es gibt tatsächlich keine Fördermechanismen dafür. Das heißt, jeder Euro, den wir da ausgeben, wird von uns selbst gesucht und aufgewühlt und akquiriert. Und das ist natürlich enorm anspruchsvoll.
Also das ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssten, um sozusagen stärker auf diesem Gebiet arbeiten zu können, unseren Kulturbetrieb kritisch aufarbeiten. Also vor wenigen Jahren, 2012 war es, glaube ich, ist ja diese Streitschrift vom Kulturinfarkt erschienen, wo alle aufschrien und sagten, das geht gar nicht und so. Weil die Ressourcen sind natürlich begrenzt. Wir können nicht on top jetzt neue Fördermittel für neue Projekte, für nachhaltige Förderungen, für Strukturförderungen, wie es auch in den Empfehlungen drinsteht, generieren, wenn wir nicht bereit sind, auch den Bestand an Institutionen, an Verfahren auch mal kritisch zu revidieren. Das betrifft die Kommunen genauso wie die Länder. Am Ende auch den Bund, der immer noch wächst in seinem Haushalt, er kann das noch leisten. Die Länder können es nicht mehr und die Kommunen schon gar nicht.
Ich möchte eine Sache, ein Beispiel auch nennen, weil wir vor ein paar Jahren sollte eben der neue Intendant in München sollte kommen und das haben wir als Chance genutzt mit der Regisseurin Christine Umfenbach, die sehr viel mit Migration und Flucht mit den Themen arbeitet, den Kulturreferenten von München zu treffen, den Herrn Küppers. Und unsere Idee war halt, wäre das jetzt nicht mal an der Zeit, auch so eine Art Ballhaus-Nauninstraße, damals gab es das Gorki noch nicht, Ballhaus-Nauninstraße, etwas in der Form zum Beispiel auch in München zu etablieren, weil es überhaupt keine Räume gibt in München, also weil München ist total posch, total reich. Und wenn dann auch noch, also dann das Thema Migration, es kommt einfach nicht vor in den Straßen, im Gegensatz zu Berlin oder anderen Orten. Und das fand ich sehr interessant, weil der Herr Küppers damals gesagt hat, nee, in München wollen wir keine Ghettos schaffen, keine kulturellen Ghettos schaffen. Und wir dachten uns so, ja gut, wir sind ja auch gegen Ghettos, auch wenn wir in diesen groß geworden sind. Aber dann dachten wir uns, ja gut, wenn das eine Querschnittsaufgabe ist in München, ist das ja ganz progressiv eigentlich. Aber jetzt rückblickend muss ich sagen, es wäre schon nach wie vor angebracht, einen Ort zu schaffen, wenn es keine Quoten sind, dann dennoch einen Ort zu schaffen, wo man sagt, das ist schon so ein postmigrantischer Ort, also wo wirklich bestimmte Menschen mit aus bestimmten Lebenslagen oder Perspektiven sehr, sehr stark im Vordergrund stehen, auch leitend tätig sind, weil das macht etwas. Und jetzt zum Beispiel, jetzt wird der Lilienthal, weil sich der Stadtrat, die Zusammensetzung im Stadtrat geändert hat, der soll nicht länger da bleiben. Wenn der dann weg ist, weil der hat zu viel mit Migranten und Flüchtlingen gemacht, dann stehen wir wieder da ohne gar nichts. Und da wäre halt schon so ein Haus, da denke ich mir, so ein Haus, wo man weiß, das ist jetzt, also auch wenn es ein Ghetto ist, also es gab ja auch, ja, also nur mal so als Input.
Da klingt wieder die Schwerfälligkeit der Institutionen an. Das ist das, was im Ende immer das Hindernis ist. Und ich glaube, das ist so eine Forderung, die muss man ganz generell eben, dieser Transformationsprozess der Kultureinrichtungen, der muss vorangetrieben werden.
Ja, und, aber das ist ja die Frage. Und deswegen würde ich da gerne kurz so eine einklinken, was jetzt weil Sie die Frage nach Quote gestellt haben. Vielleicht braucht man keine Quote, aber man braucht vielleicht eine Maximalquote von einem bestimmten Typus von Leitungsfiguren, nämlich der, ich weiß, Sie hören es nicht gerne, aber der männliche heterosexuelle weiße Mann. Und weil die ist so. Ja, wenn immer derselbe Typus in den meisten Positionen sitzt, dann wird er auch in einem bestimmten Kontext diese Entscheidung treffen. Vielleicht müsste man sagen, wir brauchen keine Migrantenquote und keine Frauenquote, aber vielleicht brauchen wir eine Maximalquote, dass nur 50% der Stellen mit diesem Typus von Mann besetzt werden. Und dann gucken wir, wie sich die anderen Stellen besetzen. Ist das eine. Ich glaube, das wäre ein effektiver Vorgang. Weil Kunst ist nicht definierbar als ein Produkt, was man sich vorstellen kann, sondern Kunst ist ein Ausdrucksmittel von einem Menschen. Und jeder Mensch ist in der Lage, mit Kunst etwas zum Ausdruck zu bringen. Das heißt, man muss Menschen die Möglichkeit geben, an Stellen zu kommen, um über die Kunst sich auszudrücken oder über die Kunst Narrative zu erschaffen, Dinge zu erzählen auf der Bühne. Und diese Zugänge muss man stiften. Und dann wird automatisch daraus eine kulturelle Vielfalt entstehen, die entspricht dann der deutschen Realität. Und da müssen wir darüber sprechen, was ist Deutsch? Und das ist nämlich die zentrale Frage. Nicht wie Herr Seehofer jetzt einen Heimatbegriff mit Kurzfixen, diese Clowns da, sich da hinstellen und irgendwie sagen, das wäre jetzt unsere, das ist Deutschland. Nein, das ist nicht Deutschland. Deutschland ist viel komplexer. Deutschland ist viel diverser. Und das muss man dann neu definieren. Was ist Deutsch? Was ist die deutsche Kultur? Es ist die Vielfalt der Verschiedenen, die dort in der Summe in diesem Land leben. Das ist Deutsch, würde ich jetzt sagen. Und das ist die zweite Diskussion. Also Zugänge und eine Diskussion darüber, was es überhaupt ist, dieses Deutsche. Und was dann eine gemeinsame neue Hochkultur sein könnte, wenn wir sie überhaupt brauchen. Oder vielleicht überwinden wir sie.
Jetzt haben Sie Herrn Seehofer angesprochen, es war aber Herr Söder, der das eingeführt hat.
Also das Herr Söder, ich meine, da war ein Heimatbegriff von Herrn Seehofer.
Die Studie fordert ein Interkulturbarometer, also eine Datenbasis, die dann die Transformation von Kultureinrichtungen hin zu einer interkulturellen Ausrichtung möglich machen soll. Das klingt schon sehr nach Kulturpolitik. Brauchen wir das, Herr Knoblich?
Ich denke schon. Also generell ist die empirische Basis für Kulturforschung schwach. Wir brauchen mehr Kulturforschung. Das haben wir auch gesagt, im Übrigen, als wir den Weltbericht vorgestellt haben zur Kulturpolitik. Wir brauchen sozusagen die Basis, aus der heraus wir auch bestimmte Prozesse ableiten, bewerten können und eben auch Entscheidungen untersetzen. Es ist leider so, in der Politik geht in der Kommune los, das, was man nicht empirisch untersetzen kann, was nicht belegbar ist, das wird auch schwer durchsetzbar sein im Politischen. Und wir haben alle von diesen Studien profitiert und wir sollten sie fortsetzen. Das finde ich sehr richtig.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, Sie sind sich eigentlich einig, der Ruf nach Verstetigung, den die Studie erhebt, ist berechtigt. Dann gibt es noch einen weiteren Ruf. Die Künstlerinnen und Künstler müssten, gerade die Eingewanderten müssten dabei unterstützt werden, sich selbst zu organisieren, um auch wirklich gehört und gesehen zu werden. Wer kann da helfen? Kann die Kulturpolitik da helfen zur Selbstorganisation? Wie könnte man sich das vorstellen?
Ja, man kann zum Beispiel auch Netzwerke fördern, so wie die Bundespolitik zum Beispiel bestimmte Bundesverbände bezuschusst und in ihrer Existenz, ich sag mal, unterhält auch den Deutschen Kulturrat, viele Bundeskulturverbände, die Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung, viele bekommen entsprechende Zuschüsse. Zum Teil auch in den Bundesländern werden entsprechende Netzwerke gefördert, bis hin zum in Bayern zum Beispiel Landesnetzwerk bürgerschaftliches Engagement, da ist der Staat ein Stück weit auch, sage ich mal, Transmissionsriemen, um die Selbstorganisation zu unterstützen. Aber die muss natürlich von unten auch wachsen und sie muss sich Gehör verschaffen. Aber ich finde den Impuls sehr richtig zu sagen, Selbstorganisation ist wichtig, weil wir können nicht alles vorgeben und so wohlmeinend die Wege ebnen, sondern das müssen die Akteure schon selber auch sagen, was sie brauchen und was sie wollen.
Kommen wir zum Abschluss. Wie schaffen wir eine Kultur, der vielfältigen Gesellschaft. Wie schaffen wir ein Bewusstsein dafür, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist? Vielleicht können Sie zum Abschluss alle vier noch einmal auf diese grundlegende Frage antworten, was Ihnen in diesem Zusammenhang besonders wichtig ist.
Ich kann noch mal zurückkommen auf das, was ich eben angedeutet habe. Für mich ist das Wichtigste die Software. Für mich ist das Wichtigste der Mensch. Ich bin jetzt nicht der Kulturpolitiker, der sagt, wir brauchen dieses oder jenes Instrument. Aber überall, wo ich in Diskussionen bin, wo es um diese Entwicklungsrichtungen geht, stoße ich auf zwei Begrenzungen. Das eine ist Angst und das andere ist mangelndes Vorstellungsvermögen. Und an diesen beiden Dingen muss man arbeiten und man muss irgendwie Sicherheit organisieren für die Menschen, die sich bewegen, um sich in diesen Bahnen entwickeln zu wollen und entwickeln zu können.
Frau Ender?
Also ich glaube daran, dass es sehr, sehr wichtig ist, so die Narrative, die also von unten herkommen, sozusagen die ernst zu nehmen und die zu fördern, weil das ist so der Weg, den ich gehe und ich finde den einfach wahnsinnig wichtig, weil Geschichte zu schreiben, an der Geschichte der Gesellschaft mitzuschreiben, was ist deutsch, was ist nicht deutsch, also ich schreibe da aktiv dran mit und es muss nicht unbedingt auf höchster Riege sein. Ich finde, dass von sozusagen von Künstlerinnen, Autorinnen, einfach Aktivistinnen da ganz viel mit hineingegeben wird und wenn da ein Bewusstsein herrscht bei Kulturpolitikern, die Leute, die in Jurys sitzen, ist meistens so, dass das zu fördern, dass es wirklich Menschen gibt, die neue Geschichten, neue Perspektiven einbringen, dann finde ich das schon allerhand und so.
Herr Montag?
Ich glaube, man muss den Begriff der Einwanderung von Begriffen wie von Schreckensszenarien befreien. Wir leben in einer Einwanderungsgesellschaft, das ist Fakt, das ist Realität und es wird auch nicht aufhören in der Zukunft. Es wird weiter Einwanderung stattfinden. Und wir müssen einfach vermitteln, einmal durch Zugänge, durch die Eingewanderten, dass man merkt, das sind gar nicht Fremde, wie wir uns den Fremden vorstellen, sondern die sind uns so ähnlich und wir können uns jetzt begegnen. Also man braucht mehr Begegnung zwischen den sogenannten Eingewanderten und denen, die bereits da sind und mehr Räume, diese auch zu artikulieren.
Und Herr Knoblich?
Ja, vielleicht müsste man diesen Begriff der Vielfalt den Leuten nochmal anders erschließen und sagen, das hat nicht nur was mit Migration zu tun, mit dem vermeintlich Fremden, das da kommt, sondern Vielfalt ist eigentlich ein konstitutiver Bestandteil unseres Alltags. Also diese vielen Binnendifferenzen, ob das Homosexualität ist, ob das die deutsch-deutsche Einigung ist, das Beispiel hatte ich ja auch. Das war auch eine Differenzerfahrung, die wir hatten, ob das ein unterschiedlicher Geschmack beim Essen und beim Trinken ist. Also Differenz ist eigentlich das, was uns im Alltag permanent begegnet und meistens bereichert sie uns ja auch. Das ist ein Gesprächsthema. Ne? Ich interessiere mich plötzlich für das, was der andere macht. Wenn er aber meine Institution, um bei der Kultur jetzt wieder anzukommen, nicht gleich umbauen will, kann ich mit dieser Angst leichter umgehen, als wenn es sozusagen an die Substanz geht. Und das ist ein Annäherungsprozess, den muss man zulassen. Und ich glaube, man muss Kulturpolitik ermächtigen oder ermutigen vielmehr, dass sie diese Veränderungsbereitschaft tatsächlich akzeptiert und dass wir lernen, Veränderungen im Kulturbereich, auch in den Institutionen, nicht als Sakrileg zu begreifen. Wenn irgendwann eine Einrichtung schließt, ist der Aufstand riesengroß, dann wird sofort der Untergang des Abendlandes befürchtet. Aber dass es auch eine Veränderung in den Bedürfnissen der Menschen sein könnte, dass wir Neues schaffen müssen, dass wir neue Orte auch brauchen, es müssen keine Ghettos sein, sondern dass etwas aufhören darf, um was Neues entstehen zu lassen. Das gehört für mich zu Umgang mit Vielfalt dazu. Wenn das nicht greift, dann wird Vielfalt immer nur so ein leeres Postulat bleiben.
Vielen Dank Ihnen Vieren für dieses Fazit. Das war der Wortwechsel heute aus der Alten Universität in Erfurt. Ich danke herzlich den Diskutierenden Tunay Önder, Ersan Montag, Albert Schmidt und Tobias Knoblich. Und ich danke unseren Hörerinnen und Hörern für ihre Aufmerksamkeit. Sie können diese Sendung natürlich nachhören auf der Seite deutschlandfunkkultur.de oder über unsere App, die DLF Audiothek. Hier im Programm Deutschlandfunk Kultur geht es nach den Nachrichten weiter mit der Sendung aus der jüdischen Welt. Einen schönen Abend und ein vielfältiges Wochenende wünscht Ihnen am Mikrofon Sebastian Engelbrecht.